Ja, schön, dass ihr da seid. Wir werden sicherlich einen spannenden Nachmittag haben. Ich werde das so machen, dass ich euch erst etwas in das Thema einführe und dass wir danach die Möglichkeit haben, auszutauschen, Fragen zu stellen, Sachen noch zu klären, die währenddessen aus eurer Sicht noch nicht letztendgültig beantwortet sind. Also es geht ja um die Frage von dem Sakrileg oder von dem Da Vinci Code. Und ich vermute einmal, würde ich euch diese beiden Begriffe genannt haben vor 2 oder 3 Jahren, dann hätten die meisten von euch nur mit den Achseln gezuckt und hätten gar nicht gewusst, was sie dazu sagen sollten. Vermute ich mal, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Denn was soll bitte sehr der Da Vinci Code sein? Also ich meine, losgelöst von dem Buch. Ja, da würden manche vielleicht denken, das ist irgendwie ein neuer Computercode oder so. Denn da gibt es ja Codes, nicht? Irgendein neues Computerprogramm, eine Sprache, mit der man das aufschreiben kann, vielleicht. Vielleicht hätten sich andere daran erinnert, da steht, dass da ja Da Vinci drin steckt und hätten gemeint, dass es sich hier um eine Diskussion unter Kunsthistorikern handelt. Leonardo Da Vinci. Und dabei liegen sie ja nicht ganz falsch, wobei diese Diskussion vom Da Vinci-Code ja nicht ganz ernst zu nehmen ist. Wenn ich den Begriff Sakrileg vor 2 bis 3 Jahren erwähnt hätte, dann hätten sich möglicherweise einige daran erinnert, dass das Wort Sakrileg, der Begriff Sakrileg, ja so viel wie Gotteslästerung bedeutet. Etwas Heiliges in den Dreck ziehen, sich über etwas lustig machen, was anderen Leuten in ihrem Glaubensleben wichtig ist. Und in der Zwischenzeit hat sich das total verändert. In der Zwischenzeit denken die meisten, wenn sie den Begriff Sakrileg hören, an diesen Roman, ich habe es heute Morgen schon erwähnt, der zwischenzeitlich 50 Millionen Mal verkauft worden ist, über 50 Millionen Mal, und nur um eine vergleichbare Größenordnung zu haben, kann ich euch sagen, dass in den letzten 100 Jahren es keinen Roman gibt, der in so kurzer Zeit so häufig verkauft worden ist. Also dadurch hat dieses Buch schon eine ganz besondere Bedeutung bekommen und der Film ist auch relativ gut besucht worden. Dan Brown, der Autor des Buches und auch des Filmes, hat dabei auch ganz gut verdient. Nicht? Also da kann man ja richtig neidisch werden darüber. Er hat durch die Filmrechte und das Buch, was er verkauft hat, ungefähr 170 Millionen Dollar verdient. Nicht schlecht, nicht? Also ich persönlich hätte auch nichts dagegen, solch einen Bestseller zu schreiben. Ich könnte hier für die Bibelschule gratis arbeiten, noch so mal ein paar Umbauarbeiten finanzieren, euch gratis hier zur Freizeit einladen. Das wären dann alles nur noch Peanuts, nicht? So wie da der Chef der Deutschen Bank ja vor ein paar Jahren das mal so ausgedrückt hat. Nun, also er hat dabei ganz gut verdient, das ist also so ein Bestseller und meine persönliche Geschichte mit dem Sakrileg fing eigentlich an vor so ungefähr 2,5 Jahren. Damals war das Buch in Deutschland noch ganz frisch und ich war für die Vorbereitungsarbeit bezüglich der Examen einmal bei der Jutta Seidel. Einige kennen die vielleicht, die arbeitet hier bei uns im Büro und wir hatten uns etwas unterhalten und nachdem wir die Sachen geklärt haben, da hatte sie mir gesagt, dass ihr Bruder gerade ein seltsames Buch gelesen hat und da hatte ihr Bruder ist da nicht ganz so fromm und da hatte ihr Bruder sie damit konfrontiert zu sagen, Jesus war verheiratet, das was in der Bibel steht, stimmt eigentlich gar nicht. Und dann hatte sie mich gefragt, welche guten Argumente sie ihrem Bruder nun sagen kann und ich habe dann welche rausgesucht, habe ihr ein paar gegeben, habe gesagt, ist ja eine seltsame Idee, aber okay, dann kann sie da weiter das Gespräch führen. Und dann sind mir in den kommenden Monaten immer mehr Menschen begegnet, die diese Ideen vertreten haben und irgendwie hat mich das gewundert und ich habe dann feststellen können, die haben das alle aus derselben Quelle, nämlich das waren alles Leute, die diesen Roman gelesen haben. Und damals war der noch nicht so populär, stand in Deutschland noch nicht auf der Bestsellerliste, in den USA ja, in Deutschland kam das dann erst. So habe ich mir gedacht, wenn da einige Leute diese Fragen haben, ich lese mir den Roman auch mal durch. Und da ich neben dem, was ich viel fachlich lese, auch ganz gerne mal einen guten Roman und durchaus auch einen spannenden Thriller lese, habe ich dann das Buch genommen, gekauft und habe es dann eben durchgelesen. Und ich fand die Geschichte erst einmal auch so, naja, eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Und manche Sachen in dem Buch haben mich geärgert, da komme ich gleich noch einmal drauf. Manche Sachen fand ich einfach etwas unsinnig und blöd. Manche Sachen waren aber durchaus auch gut. Also er entspricht sicherlich so dem durchschnittlichen Erwartungen an einen amerikanischen Thriller. Da erwartet man nicht sehr anspruchsvolle Literatur, da muss ein bisschen Action drin sein, da müssen ein paar Leute umgebracht werden, da muss ein bisschen Handlung drin sein, möglichst kurze Kapitel, da man sich ja nicht lange konzentrieren muss dafür, nicht? Und genau das erfüllt Dan Brown auch in seinem Roman. Deshalb große Literatur ist das nicht. Ich kann euch ziemlich genau versprechen, obwohl dieser Roman jetzt einen so großen Erfolg hat, In 10 Jahren wird darüber kaum noch jemand sprechen, außer als ein Detail, da war es früher doch mal dieser Roman, weil der halt so keine richtige Bedeutung hat, literarischer Art oder kultureller oder geschichtlicher oder sonst was. Muss ja auch nicht. Ist ja erstmal ein unterhaltender Roman. Da ich aber davon ausgehe, dass ihr nicht alle versierte Dan Brown-Fans seid oder Spezialisten seid, dass ihr nicht alle als Voraussetzung für diesen Nachmittag das Buch gelesen habt, denn obwohl es nur kurze Kapitel beinhaltet, sind es immerhin über 600 Seiten zu lesen, da ihr wahrscheinlich auch nicht alle gestern Abend noch im Kino gewesen wart, um euch den Spielfilm anzuschauen, werde ich für all diejenigen, die das nicht betrifft, noch einmal die Handlung kurz zusammenfassen, damit ihr nämlich überhaupt wisst, worum es dabei geht. Also, bei dem Sakrileg geht es um den amerikanischen Professor Langdon. Der ist Professor an der renommierten Harvard University und hat dort den Lehrstuhl für Symbolik. Also die Harvard-Universität gibt es ja wirklich, einen Lehrstuhl für Symbolik gibt es dort nicht. Aber es ist ja auch ein Roman, da kann man solche Sachen ja durchaus erfinden. Der ist also Spezialist, um festzustellen, was alle möglichen Symbole bedeuten. Und um ein neues Buch zu schreiben, fährt er dort nach Paris. Und er übernachtet in einem noblen Hotel, will sich am nächsten Tag mit dem Direktor des Louvre, des größten und bekanntesten französischen Museums in Paris, treffen, um dann Recherchen anzustellen. Es kommt allerdings nicht mehr dazu, sondern am selben Abend wird er von der französischen Polizei abgeholt. Denn in der Zwischenzeit, wir als Zuschauer des Filmes bzw. als Leser des Buches bekommen es mit, wird nämlich gerade jener Louvre-Direktor ermordet. Und zwar in seinem Museum. Er wird da von einem Killer niedergestreckt und erschossen. Und dann kommt er schließlich an den Ort des Geschehens. Und was der Professor Langdon nicht weiß, ist, dass er des Mordes verdächtig wird. Denn immerhin war er einer der Letzten, der einen Termin mit diesem Direktor abgemacht hat. Und da ist er natürlich in den engeren Kreis der Verdächtigen, kommt er hinein. Und an dieser Stelle, wir wissen noch nicht ganz genau, wie es weitergeht, tritt natürlich jetzt eine junge Frau auf. Eine junge, hübsche Frau natürlich und intelligent ist sie auch noch dazu. Sie ist Polizistin der französischen Polizei, ist dann auch Spezialistin für so Enträtselungen, also Dechiffrierungen und all solche Sachen. Und zufälligerweise, rein zufällig natürlich, ist sie auch noch Enkelin des ermordeten Louvre-Direktors. Und sie sieht den Professor Langdon und blong, sie ist sofort verliebt in ihn. Naja, nicht ganz so, man merkt es zumindest nicht sofort, aber sofort weiß sie, der kann gar kein Mörder sein. Der hat so schöne Augen, der ist so intelligent, der kann gar kein Mörder sein. Also ganz so wird es im Roman nicht gesagt, aber so ähnlich kommt es dabei heraus. Denn auch sofort hintergeht sie ihren Vorgesetzten und verrät Professor Langdon auf der Herrentoilette, dass er eigentlich verdächtigt wird, aber dass sie ihn nicht für den Verdächtigen hält. Und dann konstruieren sie gemeinsam eine Flucht und der Rest des Buches geht dann um diese Flucht. Und auf dieser Flucht werden sie verfolgt von jenem ominösen Killer, der schon den Großvater niedergestreckt hat, und von der französischen Polizei. Und da fliehen sie erstmal durch ganz Paris und nebenbei müssen sie noch das Rätsel des Mordes lösen, denn der Louvre-Direktor war bei diesem Mordanschlag nicht gleich tot, sondern der hatte noch ein paar Minuten Zeit, so geheimnisvolle Andeutungen auf die Rückseite eines Gemäldes zu malen und auf den Boden zu hinterlassen. Und aufgrund dieser Hinweise gehen sie erstmal in die Bankfiliale einer Schweizer Bank in Paris. Die besuchen sie, da löst sich das Problem nicht, sondern sie finden nur einen Hinweis auf einen nächsten Ort, an den sie hingehen müssen. Dann besuchen sie Sir Teabing, seines Zeichens spleeniger Engländer, also reich und verrückt, könnte man sagen dabei, der das Leben, sein ganzes Leben der Erforschung des Grals gewidmet hat. Und jetzt werden einige von euch wieder nachdenken, sich am Kopf kratzen und sich fragen, was ist denn der Gral? Naja, der Gral ist hierfür eine ganz wichtige Sache. Der Gral ist nämlich ja eine Reliquie. Und jetzt werden wieder andere fragen, was ist denn eine Reliquie? Naja, Reliquien waren im Mittelalter ganz modern gewesen. Im Mittelalter, da war das nämlich in. Also wer etwas auf sich hielt, der hatte so ein paar solcher Reliquien. Reliquien sollten Überreste von biblischen Personen oder von Heiligen der Kirchengeschichte sein. Also das heißt zum Beispiel ein Zahn, der da übrig geblieben ist, oder eine Haarsträhne, oder vielleicht ein Kleidungsstück. Und da ging man davon aus, weil diese Gegenstände ja in so inniger Beziehung zu dieser Person standen und die so von Gott erfüllt war, deshalb muss auch noch in diesem Zahn oder in diesem Hemd noch etwas von der heiligen Energie Gottes drin sein. Und wenn wir die bei uns haben, dann ist auch ein Stück Gott bei uns. Und diese Sache ist übrigens nicht vollkommen vergangen. Bis heute ist es so, dass jede katholische Kirche mindestens eine Reliquie hat, in der die Kirche nämlich geweiht wird. Und die ist normalerweise unter dem Hauptaltar. Und das ist dann irgendein Überrest von irgendeinem Heiligen. Und da hat die katholische Kirche doch genau dasselbe Konzept, dass nämlich diese Heiligkeit ausstrahlt sozusagen auf die ganze Kirche und natürlich auf das Abendmahl, was da gefeiert wird. Also das sind die Reliquien. Und diese Reliquien waren im Mittelalter ganz modern und im Mittelalter gab es ja auch schon Romane und da gab es Wolfram von Eschenbach, das war ein deutscher Bestseller-Romanautor, ähnlich wie Dan Brown. Und der hatte einfach den Gral erfunden. Bis dahin gab es den nicht. Und der Wolfram von Eschenbach, der hat sich gesagt, der Gral, das muss eine ganz besondere Reliquie sein. Die wird natürlich in seinen ganzen Roman, einer kommt nach dem anderen, wird er nie gefunden, der Gral. Was ja auch so sein muss, denn das wusste man damals auch schon, wenn er gefunden wird, ist die Geschichte vorbei. Also muss man sich immer offen halten, noch einen Nachfolgerroman zu schreiben. Und dann kann man noch einen schreiben, noch einen schreiben, noch einen schreiben. Und gefunden wird er natürlich nie. Das macht das Ganze auch geheimnisvoll. Und dieser Gral, nun, das soll eine Reliquie sein, und zwar des Kelches, aus dem Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern. Und das ist ja immerhin schon was Besonderes. Jesus hat daraus getrunken, er hat in Gegenwart dieses Kelches gesagt, das ist mein Blut. Die Katholiken glaubten das ja auch, dass jetzt wirklich das zu Blut geworden ist, Transsubstantiation. Und zusätzlich soll in diesem Trinkgefäß auch noch das Blut Jesu, was da aus seinen Wunden herauslief, am Kreuz aufgefangen worden sein. Also das Blut, was unsere Sünden abwäscht, wenn wir da den biblischen Aussagen glauben wollen, das ist ebenfalls in diesem Becher drin gewesen. Und dieser Becher, wenn man den findet, der muss sozusagen fast explodieren von spiritueller, geistiger Potenz, nicht, dabei. Also das war jetzt der Gral. Und dieser Sir Teabing, der erzählt nun den beiden, also der Sophie, der Polizistin und dem Professor Langdon, erzählt er diese ganze Geschichte. Und dann kommt er dazu, sozusagen zum Höhepunkt seiner Forschungen. Er sagt nämlich, die haben sich alle geirrt. Ich weiß nämlich, was der Gral wirklich ist. Der Gral ist in Wirklichkeit nicht das Trinkgefäß, das ist ein Irrtum, sondern in Wirklichkeit ist er das Gefäß, in das Jesus sein Blut hineingegeben hat, aber das sei eine Frau. Also das Blut jetzt nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern seine Stammlinie, sozusagen seine Nachfolger, seine Blutlinie. Die seien weitergegeben worden und so sei der Gral eigentlich Maria Magdalena. Denn Jesus hätte mit Maria Magdalena zusammen Kinder gezeugt, sodass bis heute Nachkommen Jesu unter uns wohnen. Das sei das Geheimnis. Und wenn dieses Geheimnis bekannt werden würde, dann würde die gesamte Kirche zusammenbrechen. So sagt er dabei. Und als sie sich nun diese ganzen Gedanken über den Gral machen, haben sie ganz vergessen, dass sie ja noch verfolgt werden. Und plötzlich steht mitten im Zimmer jener Killer. Und will sie gerade niederstrecken, aber dieser spleenige Sir Teabing, der ist doch noch ganz flink auf den Beinen, ist zwar eigentlich ein Krüppel, aber mit seiner Krücke schlägt er den Profikiller nieder, der hat wahrscheinlich nicht ganz so gut trainiert vorher, und dann binden sie ihn fest, und als sie gerade mit ihm fertig sind, dann steht die französische Polizei vor der Tür und will sie verhaften. Also müssen sie sich vom Acker machen, im wortwörtlichen Sinne, sie springen in den Land Rover, jagen da über den Acker, kommen zu einem Privatflughafen, wo natürlich, wer hat das nicht, der spleenige Engländer ein Privatflugzeug stehen hat, was auch gerade aufgetankt ist und sind alle bereit und sie jetten vor der französischen Polizei nach England. Dort besuchen sie noch am selben Tag ein paar andere Kirchen, gehen weiter diesem Geheimnis des Grals nach und suchen ihn, finden ihn natürlich bis zum Ende auch nicht, denn auch Dan Brown will natürlich weiterschreiben in seinem nächsten Roman, wahrscheinlich, der noch am Ende dieses Jahres rauskommen soll, so sagt er, es soll der Solomon Key, so soll das heißen, zumindest auf Englisch, ist die Frage, ob es wirklich so kommt, aber das hat er gesagt zumindest, da soll es dann nochmal weitergehen, aber den findet man bis zum Ende nicht. Aber zumindest wird hier in London das Geheimnis dieser Morde gelüftet. Vom Anfang an bekommt man nämlich als Leser des Buches und als Zuschauer des Filmes den Eindruck, dass ein geheimer katholischer Orden, der Opus Dei, dafür verantwortlich sein muss und dass der dieses Geheimnis in die Hände bekommen will, um es zu unterdrücken, damit die katholische Kirche weiter überleben kann. Aber dann wird das Geheimnis gelüftet und tatsächlich ist es nicht der Opus Dei, der dahinter steht. Hier stellt ihr euch die Frage, wer war es denn? Das verrate ich euch natürlich nicht, denn falls ihr den Film noch sehen wollt oder das Buch noch lesen wollt, wäre dann ja alle Spannung dahin. Für das Verständnis der Argumentation von Dan Brown ist das auch nicht weiter wichtig. Deshalb kann ich es hier ruhig ad acta stehen lassen. Aber es gibt eine überraschende Lösung. Das muss natürlich sein, sonst wäre ja keine Spannung da. Sie besuchen dann noch glücklichen Endes die Rosaline Chapel an der Grenze nach Schottland und dort löst sich zumindest ein Teil des Problems. Nämlich Sophie findet ihre Großmutter wieder, die sie verschollen gemeint hat und findet dann auch noch ihren Bruder dort wieder. Und dann endet das Ganze so mehr unter dem Sternenhimmel und sie halten sich beide Händchen und sprechen sich ab, dass sie sich vielleicht nochmal irgendwann treffen und dann ist eigentlich das Ganze zu Ende. Also weder hat man bewiesen, ob nun Maria Magdalena wirklich da war, noch hat man den Gral gefunden, noch sonst irgendwas gelöst. Es sind halt ein paar Menschen über die Klinge gesprungen, es gab viele Verfolgungsjagden, es gab manches Rätsel über den Gral, aber viel klüger ist man am Ende eigentlich auch nicht dabei. Nun, das wäre eigentlich die Handlung des Buches bzw. des Filmes. Und soweit könnte man sagen, durchaus eine spannende Handlung. Nicht? Also es gibt ein Geheimnis, was man klären muss, verschiedene Stationen, Rätsel, die man lösen muss, eine hübsche junge Frau, ein intelligenter junger Mann. Also was will man mehr erwarten von einem unterhaltenen Roman? Und insofern fand ich diese Geschichte auch durchaus lesenswert. Zugegebenermaßen, es gab so manche Dinge der Handlung, die mich etwas verblüfft oder sagen wir auch geärgert haben. Da habe ich mir gedacht, irgendwie als versierter Thriller-Leser waren mir manche Sachen schon ein bisschen komisch, nicht? Also ist zum Beispiel der Profikiller, der den Direktor des Louvre umbringen soll. Und dann steht er da vor seinem Opfer und leert ein ganzes Magazin der Kugeln in sein Opfer. Schießt er die ganze Zeit auf sein Opfer und er trifft die nur einmal irgendwo in den Bauch. Wo ich mir auch gedacht habe, also so einen blöden Thriller habe ich auch noch nicht gelesen. Ein Killer, der sollte doch ein bisschen besser wissen, wohin er schießt. Also wenn er schon schießt, sollte er seinen Opfer auch treffen, oder? Zugegebenermaßen ist es ein bisschen dämmerig darin. Naja, aber mit modernen Waffen, dann hat er dann entweder einen Laser oder eine Nachtsichtbrille auf oder was weiß ich, oder geht ein bisschen näher dran. Und dann steht er noch neben seinem Opfer, schaut sich den an, der windet sich da ein bisschen, kann noch mit ihm sprechen und statt ihn endgültig zu erledigen, dann geht er einfach weg und lässt ihn da halb tot liegen. Also so ein blöder Killer, nicht? Der hat ihn doch gesehen. Wenn jetzt irgendein Wachmann vorbeikommt, der kann eine Personenbeschreibung geben, zack, sitzt er im Gefängnis. Statt noch einmal zu schießen, ist er vorbei. Also sowas fand ich ein bisschen blöd von der Handlung her, nicht? Aber wie gesagt, wenn das nicht so wäre, wäre ja die ganze Geschichte am Ende. Wenn der Louvre-Direktor tot wäre, hätte er nichts mehr aufschreiben können, gäbe es auch keine Rätselraten, nicht? Also von daher, das musste ja sein, auch wenn das für die Handlung, finde ich, ein bisschen künstlich ist. Dann gab es auch noch ein paar andere Sachen. Jener Louvre-Direktor hat mich danach wieder gleich verblüfft. Ich weiß nicht, habe mich versucht, in seine Rolle hineinzuversetzen. Da bin ich jetzt also schwer getroffen, liege da am Boden. Und der analysiert sofort, der ist scheinbar auch noch ausgebildeter Mediziner, denn der weiß sofort in dem Moment, oh, das ist ein Magendurchschuss. Ich weiß auch nicht, woher der das weiß. Ich weiß nicht, ob er noch mal eine Magenverletzung gehabt hat. Woher will der wissen, ob da der Dünndarm, der Dickbahn, die Niere, die Leber, der Magen oder sonst was getroffen ist? Der weiß das sofort. Und er weiß auch sofort, steht da, ich habe nur noch 20 Minuten zu leben. Der ist ganz speziell, ne? Ich habe dann auch noch nachgelesen in Büchern über Medizin und Bauchverletzungen und da steht, wenn die Aorta nicht getroffen ist, dann wäre er sowieso sofort tot, hätte auch nichts mehr Zeit gehabt, da aufzuschreiben. Aber wenn nicht die Aorta getroffen ist, dann überleben ungefähr 75% der Leute. Das heißt eigentlich, der hätte gar nicht sterben müssen nach 20 Minuten. Aber das muss für die Geschichte ja auch wieder sein, sonst wäre es ja kein Mord da, ne? Aber wie gesagt, das fand ich alles ein bisschen künstlich, ein bisschen problematisch so für mich, nicht? Manche andere Sachen haben mich da ebenfalls verblüfft. Dann springen die zusammen in Sophies Auto und das ist ein Smart, ganz modern, ja, nicht? Und dieser Smart, so steht zumindest in der englischen Ausgabe, das ist ein 1-Liter-Auto, der verbraucht 1 Liter auf 100 Kilometer. Ist das nicht super? Allerdings bekommt ihr diesen Smart wahrscheinlich nur bei Dan Brown, nämlich bei Mercedes-Benz oder bei Smart selbst verbraucht er doch etwas mehr. Ist zwar sehr sparsam, aber mit 1 Liter kommt er auch nicht aus. Naja, das sind halt so Details. Man könnte ja auch sagen, gut, Roman, man hat ja eine gewisse Freiheit und so. Aber bei Sachen, die er doch ganz einfach nachrecherchieren könnte, die machen die Sache doch ein bisschen glaubwürdiger, finde ich, ein bisschen spannender, wenn man sich wirklich hineinversetzen kann. Naja, und als ich dann da etwas neugierig geworden bin, einigen Details nachzugehen, dann fielen mir auch andere Dinge auf. Also, ich hatte an dem Gymnasium Biologie-Leistungskurs gehabt und erinnerte mich noch so an ein paar Sachen von Biologie, als der Professor Langton in dem Roman gerade ausführlich referiert über die Biologie und über die Zahl Phi und wo die überall in der Natur vorkommt. Und unter anderem sagt er dabei, dass das Verhältnis der männlichen und der weiblichen Bienen im Bienenstock immer der Zahl Phi entspräche. Und dann fiel mir irgendwie ein, das kann doch gar nicht stimmen. Denn, vielleicht erinnert ihr euch auch daran, im Winter gibt es nämlich beispielsweise im Bienenstock gar keine Drohnen, also gar keine männlichen Bienen. So ist im Winter in jedem Fall das Verhältnis 1:0 und nicht 1:4. Und im Sommer habe ich dann auch nachgeschlagen, das wusste ich nicht mehr auswendig, im Sommer habe ich dann nachgeschlagen, dass das Verhältnis etwa 1:50 ist, aber nicht 1:4. Also hier, er erzählt einfach von Naturkonstanten und Sachen in der Biologie, die freie Erfindung sind. Er tritt aber so auf, als ob das eigentlich richtig wäre. Und das frage ich mich natürlich, da sind Fakten, die er einfach nur durch einen Klick bei wikipedia.de im Internet hätte nachschauen können und die dann schon falsch sind. Wenn dann jemand auftritt und meint, die Geheimnisse der Kirchengeschichte zu entschleiern, dann habe ich dann natürlich gewisse Probleme, wenn er schon bei solchen einfachen Sachen daneben liegt, nicht? Und ich könnte euch jetzt noch zahlreiche andere Beispiele aufzählen. In meinem kleinen Büchlein habe ich ungefähr solche 30 solche Beispiele genannt, wo er bei ganz einfachen Sachen, also die ganz offensichtlich falsch sind, total daneben liegt. Also so zum Beispiel Leonardo da Vinci referiert er ja häufiger und dann schreibt er in seinem Roman, dass Leonardo da Vinci hunderte von Auftragswerken für den Vatikan gemalt hätte. Schaut mal in der Biografie von Leonardo da Vinci nach. Er hat ein einziges für den Vatikan gemalt. Und das ist doch ein leichter Unterschied, oder? Er hat zwar für andere Kirchen auch gemalt, aber nicht für den Vatikan. Also da hat er nur einen gemalt. Und dann gibt er sich aus als Kenner von Leonardo da Vinci und interpretiert seine Gemälde und sieht die großen Geheimnisse. Und bei den ganz grundsätzlichen Fakten liegt er schon total daneben. Oder er spekuliert dann lange bei der Mona Lisa. Nicht? Also die ist ja auch auf dem Plakat drauf für den Film. Da ist ja die Mona Lisa mit drauf. Und da sagt er, schreibt er in seinem Buch, dass die Mona Lisa hätte von Leonardo da Vinci diesen Namen bekommen, weil Leonardo da Vinci ausdrücken wollte, dass der Mensch der Zukunft sei ein mann-weibliches Wesen. Also deshalb sei die Mona Lisa auch nicht so ganz weiblich, nicht ganz männlich, sondern so ein Zwischenwesen, so männlich und weiblich. Denn in Mona Lisa, das sei eigentlich umgestellt, da drin stünde das Wort Amon et Isa. Das sind eben zwei ägyptische Gottheiten, eben Isa, also Isis ist eine weibliche Gottheit, Amon ist die männliche Gottheit und die seien hier zusammengezogen. Kleiner Schönheitsfehler bei der Sache ist nur, dass Leonardo da Vinci diesem Gemälde gar keinen Namen gegeben hat. Sondern dass dieser Name erst von seinen Erben sozusagen Jahrzehnte später gegeben worden ist. Also hat er wohl auch schlecht da irgendeine besondere Bedeutung hineinlegen können, nicht? Aber das ist ihm scheinbar bei seinen Recherchen auch entgangen dabei. Das sind halt alles solche Details. Oder als Kirchengeschichtler war mir natürlich auch klar, wie das mit den Rollen von Qumran ist. Dan Brown zitiert die Rollen von Qumran immer wieder als die eigentliche Quelle über das wahre Urchristentum. Und dann erwähnt er nebenher, das sagt dann der Sir Teabing in seinem Roman, da sagt er dann, ja, die Rollen von Qumran, die 1950 entdeckt worden sind. Ja, und einige von euch wissen wahrscheinlich auch Bescheid, da stimmt was nicht, denn diese Rollen wurden schon 1947 ausgegraben. Und jetzt wieder ist meine Frage, ja, wenn einer die großen Geheimnisse der Kirchengeschichte entschleiern will, warum ist er nicht bei den ganz einfachen Fakten schon zuverlässig? Überhaupt muss ich sagen, dass dieser ganze Plot, also das heißt diese ganze Idee, die Kirche würden zusammenbrechen oder Menschen würden sich umbringen lassen für das Geheimnis, dass Jesus verheiratet gewesen ist, ist mir eigentlich gar nicht einsichtig. Also ehrlich gesagt, ich würde mich nicht umbringen lassen dafür, dass Jesus verheiratet war oder nicht. Also wenn einer jetzt sagt, so ist Jesus verheiratet gewesen oder nicht, wenn du sagst, nein, Chuck, erschieße ich dich, dann würde ich sagen, keine Ahnung, ist mir doch egal, also glaub, was du willst, würde ich mich doch nicht für erschießen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also zumindest in meinem Glaubensbekenntnis steht nicht, ich glaube an Jesus den Ledigen. Oder? Steht das bei euch mit drin? Ich kenne das weder von der evangelischen Kirche, noch von der katholischen, noch von den Baptisten, noch von den freien evangelischen. Warum? Weil das im Grunde genommen gar keine so wesentliche Rolle spielt, ob Jesus verheiratet war oder nicht. Sondern im Glaubensbekenntnis, wie auch in der Bibel, wird auf den Zivilstand Jesu gar nicht eingegangen. Warum? Ja, weil viel wichtiger ist, er ist der Sohn Gottes. Er ist für meine Sünden gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist wichtig für mich. Ob er verheiratet war oder nicht, eigentlich nicht. Das heißt nicht, dass er mich falsch versteht, dass ich glaube, er sei verheiratet gewesen. Gar nicht. Ich glaube nur, dass diese ganze Idee, dass sich deshalb Leute umbringen lassen, dass deshalb die katholische Kirche Bestechungsgelder bezahlt, Killer losgeschickt werden, klingt für mich ziemlich absurd. Wenn heute irgendein Geheimdokument gefunden würde aus dem Standesamt von Nazareth, wo drin stehen würde, zuverlässigerweise, Jesus von Nazareth hat geheiratet, was weiß ich, XY. Mein persönlicher Glaube würde dabei nicht zusammenbrechen. Denn Jesus ist dann immer noch Gott. Jesus ist immer noch für meine Sünde gestorben. Macht dabei keinen Abstrich. Nebenbei muss ich sagen, ich glaube nicht, dass Jesus verheiratet gewesen war, erst einmal, weil es keinen positiven Hinweis darauf gibt. Genauso gut hätte ich sagen können, Jesus hat gerne Schokoladenpudding gegessen. Nicht? Könnte man auch sagen, steht nicht in der Bibel, hätte aber sein können, oder? Kleines Problem noch, ich glaube, die Schokolade kam irgendwann aus Südamerika, also er hätte sie noch nicht haben können, aber als Sohn Gottes geht das natürlich auch möglich. Nicht? Aber das wäre reine Spekulation. Die Bibel sagt nichts drüber, also kann man einfach eine Behauptung aufstellen. Nur ist es ja so, wenn einer irgendeine Behauptung aufstellt, dann sollte derjenige gute Argumente dafür bringen. Und wenn ich keine guten Argumente dafür bringe, dass Jesus verheiratet war, dann müsste ich erstmal davon ausgehen, er war es nicht. Wenn nirgends eine Ehefrau erwähnt wird, wenn später alle Christen sagen, er sei nicht verheiratet gewesen, dann sollte ich das doch erst einmal als Grundlage nehmen. Und wenn ich jetzt meine, es sei nicht so, dann muss ich gute Argumente vorbringen. Aber ich wollte nur generell sagen, ich glaube nicht, dass das die größte Katastrophe der Weltgeschichte wäre. Das scheint mir schon an der ganzen Konzeption dieses Buches am problematischsten zu sein. Ich glaube auch nicht, dass die katholische Kirche untergehen würde. Würde tatsächlich irgendwann mal solch ein Beweis geführt werden können, was ich allerdings nicht glaube. Nun, wie sieht es bei Dan Brown aus? Nennt er denn irgendwelche nachprüfbaren Fakten über diese Ehe Jesu? Nun, zum einen sagt er, das ist sein wichtigstes Argument, zur Zeit Jesu hätten rabbinische Gelehrte verheiratet sein müssen. Das ist sein Hauptargument. Und damit hat er auch nicht ganz Unrecht. Denn bei den Juden war die Ehe durchaus positiv angesehen. Anders als in der katholischen Kirche heute, wo der Priester ja unverheiratet sein muss, das sogenannte Zölibat, war es so, dass bei den Juden normalerweise Priester und Propheten verheiratet gewesen sind. Warum? Weil die Ehe ja schon in der Schöpfungsgeschichte als positiv erwähnt wird. Die Ehe ist nicht erst ein Ergebnis des Sündenfalls, sondern die Ehe ist von Gott von Anfang an positiv gedacht worden. Und nicht so, wie spätere Kirchenväter wie Augustinus leider sagen, dass durch die Sexualität die Erbsünde übertragen würden sei. Das ist Illusion. Sexualität ist von Gott auch erstmal positiv. Und deshalb hätte Jesus nicht gesündigt, wenn er geheiratet hätte. Das wäre total legitim gewesen. Ich hätte es Jesus durchaus auch gewünscht. Ich meine, ich bin verheiratet und ich bin gerne verheiratet, finde es gut, verheiratet zu sein. Ich hätte das Jesus auch gewünscht. Aber wie gesagt, er hat es nach allem, was wir wissen, nicht getan. Aus freier Entscheidung. Ich glaube auch, Jesus hat es nicht getan, weil er wollte kein so Kuddelmuddel unter seinen Nachfolgern, nicht? Er wusste nämlich mehr als Mohammed. Mohammed wusste das ja nicht. Der hat gleich mehrere Frauen geheiratet, 9 an der Zahl insgesamt, und hatte natürlich zahlreiche Nachkommen und typischerweise, die haben sich gleichzeitig gestritten. Wer ist der große Nachfolger Mohammeds? Haben sich gegenseitig umgebracht. Da wurde der Ali umgebracht. Deshalb gibt es heute die Schiiten und die Sunniten. Das wusste Jesus, hat gesagt, nee, spielt alles keine Rolle. Und dann sagt er ja, meine Brüder und Schwestern sind die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das war für ihn wichtig. Nicht der Leib, die leiblichen Nachkommen. Und deshalb glaube ich, dass Jesus nicht geheiratet hat. Darüber hinaus wusste er ja auch, dass er so mit 33 Jahren sterben wird. Und er wollte ja nicht eine Witwe zurücklassen, die dann allein trauernd dort irgendwo sitzt und sich keiner mehr um sie kümmert. Ich glaube, auch das wird noch ein Grund gewesen sein. Sicherlich wird auch noch ein Grund gewesen sein, dass er sich dann mehr um die Menschen kümmern konnte, wenn er sich nicht um seine Familie kümmern musste. All solche Sachen werden Rollo gespielt haben. Aber er hätte prinzipiell heiraten können, ohne zu sündigen. Nun, wie sieht es mit dem Hauptargument aus? Jeder jüdische Rabbiner hat heiraten müssen. Zum einen ist es so, wenn ich das Alte Testament durchlese, dann scheinen mir da manche der Propheten nicht verheiratet zu sein. Ich denke da zum Beispiel an Elia. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Elia, immer wenn von ihm berichtet wird, zieht er irgendwo durch die Gegend. Eine Frau wird nie erwähnt. Manchmal übernachtet er da wochenlang in dem Obergemach der Witwe, nicht? Und die Frau ist da nicht und scheinbar ist er unverheiratet. Dann ist er bei der Witwe von Sarepta, da ist er auch monatelang. Und wenn er verheiratet wäre, hätte er doch sicherlich seine Kinder und Frau mitgenommen, sonst würden die ja verhungern zusammen in Israel, das ist ja eine Hungersnot. Also ich glaube, hier sind Hinweise darauf, der Elia war auch ledig. Wie gesagt, nur Hinweise, kein Beweis. Im Neuen Testament glaube ich auch, dass solche Leute wie der Johannes der Täufer ledig gewesen sind. Es wird erstmal nie von einer Frau geredet. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass eine Frau sicherlich in der Wüste nicht das karge Mahl von getrockneten Heuschrecken und wildem Honig mit ihm geteilt hätte, nicht? Also die hätte ihm schon gesagt, also ja, besorg mal was Anständiges, nicht? Und zumindest hätte sie darauf geachtet, dass er etwas Ordentliches anzuziehen gehabt hätte. Also meine Frau zumindest, die würde mich nicht Tag ein, Tag aus mit einem hehrenden Mantel da herumlaufen lassen, nur, nicht? Also zugegebenermaßen etwas Scherz dabei, das ist jetzt nicht ganz ernst zu nehmen, weil wir wissen es ja nicht hundertprozentig, aber es ist eine Tendenz. Von dem wir wissen im Neuen Testament, dass er ledig war, war Paulus. Denn der erwähnt es im 1. Korinther Kapitel 7, dass er ledig war und empfiehlt es auch anderen. Und nie wurde das grundsätzlich bestritten. Da ist die Frage, wo Paulus doch ein Zeitgenosse Jesu war und ein frommer Jude war und Pharisäer war, wie er selbst sagt, und sogar bei Gamaliel in Jerusalem gelernt hat, also zur geistigen Elite gehört. Wieso konnte der denn Oberpharisäer sein und nicht heiraten? Ja, da müssen wir sagen, wenn der, warum Jesus denn da nicht? Scheinbar war es möglich. Ich habe dann nachgeschaut in dem Talmud, das heißt im jüdischen Gesetzbuch, dort ja in der Tradition, und auch da werden noch andere jüdische Rabbiner erwähnt, zur Zeit Jesu, die nicht verheiratet gewesen sind. Also scheinbar gab es das auch im Judentum. Darüber hinaus, wer sich heute etwas intensiver mit den Leuten von Qumran auseinandersetzt, der weiß, dass viele dieser Qumran-Männer sehr spät geheiratet haben oder gar nicht geheiratet haben, weil sie eben die Heirat als belastend, als niederziehend, als unspirituell angesehen haben, entgegen dem Alten Testament, und deshalb gemeint haben, sie wollen sich damit nicht beflecken, um ihren Geist weiterentwickeln zu können. Zumindest galten aber diese Qumran-Leute damals in Israel als besonders fromme, als vorbildliche Juden in ihrer Gesetzestreue. Jetzt müssen wir sagen, wenn wir alttestamentliche Propheten haben, wenn wir den Paulus als Vorbild eines frommen Pharisäers haben, wenn wir im Talmud andere jüdische Gelehrte haben, die nicht verheiratet waren, und wenn wir die Qumran-Leute haben, die nachweislich zum großen Teil nicht verheiratet gewesen sind, warum bitte sehr hätte Jesus denn dann heiraten müssen? Dann sagen wir, ist das Argument doch ziemlich schwach. Dann müssen wir immerhin sagen, ja, natürlich, er hätte heiraten können, aber dieses Argument, er hätte heiraten müssen, ist falsch. Wir haben genügend Gegenbeispiele, wo wir finden, fromme Pharisäer und Juden haben nicht geheiratet, ohne dass es ihnen zum Vorwurf oder zum Verhängnis geworden ist. Also muss man bessere Argumente haben. Aber Dan Brown kann auf kein einziges zeitgenössisches Dokument hinweisen, was darauf hinweist, Jesus sei verheiratet gewesen. Reine Fantasie. Also könnten wir sagen, hätten wir hiermit diese Diskussion zum Ende gebracht. Damit wäre diese These des Buches auch beendet. Wir könnten dabei natürlich auch sagen, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit diesen Dingen? Es ist doch nur ein Roman, oder? Und tatsächlich, viele Leute reagieren ja auch so und sagen, Roman, das liest man. Manche Leute lesen auch Fantasy-Romane oder Science-Fiction-Romane, da ist ja auch alles erfunden. Und man kümmert sich nicht drum. Das kleine Problem dieses Romans und von Dan Brown ist nur dabei, dass er den Anspruch erhebt, historische Wahrheit weiterzugeben. Das sagt er im Vorwort seines Buches auf Seite 9. Da erwähnt er, dass alle Dokumente, die er zitiert, alle Kunstwerke, die er benennt, dass die historisch zuverlässig und korrekt zitiert worden seien. Und das sind ja gerade Dokumente, die er zitiert, wo er darauf hinweist, das sei so und so. In Interviews weist er darauf hin, das kann man auf der Internetseite danbrown.de, auch auf der Seite des Verlages, des Lübbe Verlages und auf anderen Seiten lesen. Da sagt er ganz öffentlich, dass er glaubt, dass tatsächlich Jesus verheiratet war und dass das unterdrückt worden ist. Er schreibt darin, dass er am Anfang seiner ausführlichen Recherche da noch Zweifel gehabt hat, aber nach jahrelanger Suche selbst überzeugt worden sei. Darüber hinaus gibt es in der Zwischenzeit zahlreiche sogenannte Sachbücher, die diese These aufgreifen und ausführen und nun belegen wollen, warum es tatsächlich so war. Vor anderthalb Jahren hatte National Geographic eine Sondernummer vor Weihnachten herausgegeben mit dem Titel Die Ehe Jesu. Und da hatten sie darauf hingewiesen, Jesus sei verheiratet gewesen. Immerhin ein relativ renommiertes Nachrichtenmagazin. Als der Film hier in Lippe angelaufen ist, da wurde von der Lippischen Landeszeitung ein Pfarrer interviewt, ein Herr Jörg Langbein. Und der hat dann im Interview gesagt, naja, die Geschichte mit dem Louvre-Direktor, die sei ja erfunden, aber dass Jesus verheiratet gewesen sei, das sei eine Tatsache. Und da merken wir, nicht nur irgendwelche leichtgläubigen Romanleser glauben dem, sondern durchaus auch gebildete Menschen. Ich habe in dem letzten Jahr auch an zahlreichen Stellen Vorträge darüber gehalten, unter anderem auch an Universitäten. Und da waren Studenten, die mir gesagt haben, ja, da ist doch was dran, das stimmt doch wohl. Das ist also keine Ausnahme. Ich habe für mein Buch, was ihr ja draußen auch seht, habe ich dann im Internet recherchiert, auf solchen Internetseiten wie Amazon.de und anderen, wo die Leser eine kurze Rezension schreiben können. Und zahlreiche der Leser, natürlich nicht alle, manche tun es wirklich einfach als Hirngespinst ab, aber zahlreiche Leser reagieren so, ja, ich habe mir das Gemälde angeschaut und wirklich sitzt daneben Jesus Maria Magdalena. Oder, ja, ich habe schon immer gedacht, dass die Kirche uns etwas vorenthält. Oder, ich wusste ja schon immer, die Kirche ist patriarchal und die Frauen, die haben eine viel wichtige Bedeutung und solche Sache. Das heißt, viele Leute werden bestätigt in ihren Vorurteilen, andere werden dazu angestachelt, der Bibel zu misstrauen und diesen Spekulationen, wenn auch nicht in jedem Punkt, so zumindest prinzipiell zu glauben. Und in dem letzten Jahr bin ich zig solcher Leute begegnet. Und wie gesagt, das waren unter anderem auch Journalisten, mit denen ich gesprochen habe. Übrigens auch bei der Lippischen Landeszeitung, den habe ich dann geschrieben. Sie haben dann noch ein zweites Interview mit mir gemacht, in dem ich dann einige Gegenargumente gebracht habe. Fand ich immerhin gut, dass sie das getan haben. Der Journalist hat mir auch gesagt, naja, er war sich auch nicht so ganz sicher bei dem Interview mit dem Pfarrer. Ihm schien das auch ein bisschen seltsam, aber heute sind die Journalisten unter sehr Arbeitsdruck. Das heißt, sie haben gar nicht so viel Zeit zu recherchieren. Die sind froh, haben sie ein Interview, klingt spektakulär, also zack, kommt das rein, wenig Arbeit. Aber wie gesagt, so haben sie dann zumindest noch eine Entgegnung abgedruckt, finde ich ja auch ganz gut. Und also das ist das Problem. Das Problem ist, dass doch relativ viele Leute, und insbesondere habe ich gemerkt, junge Leute, schenken ihm Glauben. Die glauben, wie gesagt, nicht alles, aber so ungefähr nach dem Motto, wo Rauch ist, da muss auch ein Feuer sein. Irgendwas muss da ja dran sein. Und diese Pseudo-Sachbücher, wie zum Beispiel Der Heilige Gral und seine Erben, mit mehreren hunderttausend Mal in Deutschland verkauft, die ziehen das Ganze noch als Sachbuch auf und sagen, das ist wirklich so gewesen. Übrigens, dieser Pfarrer, der schreibt dann sogar, die Hochzeit Jesu sei in der Bibel beschrieben worden. Das sei nämlich die Hochzeit von Kana. Das sei die Hochzeit Jesu. Ist doch ganz offensichtlich, oder? Wenn das allerdings so ist, dann müsste ich schon Polygamist sein. Ja, warum? Weil ich schon auf vielen Hochzeiten gewesen war, aber nicht jeweils die Braut geheiratet habe, die da war. Nicht? Aber das ist scheinbar für Jörg Langbein nicht nachvollziehbar. Der meint, Jesus war auf einer Hochzeit, also logischerweise, er muss der Bräutigam gewesen sein. Irgendwie komische Argumentation, nicht? Weil wenn ich den Bibeltext lese, deutet doch gar nichts auf eine Ehe Jesu hin, zumindest nach meiner Auffassung. Sondern er war einfach dabei, wie es früher üblich war, weil eben die ganzen Verwandten und Bekannten, das ganze Dorf eingeladen worden war, wenn man gefeiert hat. Naja, ja. Genau, steht da sogar in der Bibel. Ja. Aber dieser Pfarrer, der meint, das sei natürlich alles sind ja durch die Männer und die Kirche unterdrückt worden. Die hätten das dann verfälscht. Aber in Wirklichkeit sei es natürlich ganz anders. Wie gesagt, die große Verschwörungstheorie, nicht? Also gönnen wir doch Dan Brown zumindest noch ein bisschen Zeit, um seine Argumente zu belegen. Wir haben ja gesagt, das erste Argument ist, Jesus war verheiratet, den man hätte heiraten müssen. Wir haben gemerkt, das ist falsch. Gehen wir doch einmal davon aus, er hätte geheiratet. Dann müssten wir uns die Frage stellen, ja, wen denn? Und dann müssten wir sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach wüssten wir über diese Frau nichts. Denn normalerweise heirateten die Juden damals, die männlichen Juden, zwischen 14 und 16. Das heißt, als Jesus aufgetreten ist als Prediger, da war er ja schon lange verheiratet. Und das Evangelium berichtet ja in erster Linie nach seinem Auftreten als Prediger. Vorher wird nur erwähnt, bis zum 12-jährigen Jesus, da hat er noch nicht geheiratet. In dem, worüber nichts beschrieben wird, also in den Jahren dazwischen, da hätte er heiraten müssen. Das heißt, wir wüssten über Jesus nichts. Dann könnten wir sagen, gut, er war verheiratet, aber über seine Frau keine Ahnung, weil in der Bibel ja nicht steht. Das wäre für Spekulanten à la Dan Brown ja langweilig. Denn was soll man damit anfangen, sagen, er war verheiratet und nichts über ihn wissen? Da muss ja ein bisschen mehr Brisanz dahinter, nicht? Also, was machen diese Leute? Die durchforsten das ganze Neue Testament, gehen alle Frauen durch, welche Frauen kommen drin vor, welche käme denn da in Frage? Und am häufigsten taucht natürlich im Neuen Testament Maria, die Mutter Jesu, auf. Aber die kann er ja schlecht geheiratet haben, denn das war ja seine eigene Mutter und die war ja schon verheiratet, das geht also nicht. Und dann muss man sehen, was für Frauen tauchen denn da noch auf. Und dann findet er, zum Glück gibt es da den Lukas Kapitel 8, die ersten vier Verse, da stehen nämlich alle möglichen Frauen, die Jesus begleitet haben auf seiner Reise. Und da wird dann eine Salome erwähnt und unter anderem Maria Magdalena. Oh, und ist das nicht eine Frau, die schon in der Kirchengeschichte häufig gemalt worden ist? Lange Zeit hat man sie identifiziert mit der großen Sünderin, die mit ihren Tränen die Füße Jesu wäscht und damit den Haaren trocknet. Wobei da nicht steht, dass es Maria Magdalena ist, das ist reine Fantasie, aber man hat das einfach identifiziert. Denn da steht eigentlich nur im Lukas 8, das war eine Frau, die Jesus von 7 Dämonen befreit hat. Und die war dann so glücklich und froh, dass sie geheilt worden ist, dass sie dann mit Jesus zog. Das ist alles, was in der Bibel steht. Und jetzt sagen die Leute, ja, der war verheiratet mit Maria Magdalena. Warum er nicht auch mit der Salome oder mit der Frau des Husas, die da erwähnt wird, oder solchen Leuten verheiratet war, das steht da nicht. Übrigens National Geographic in ihrer Nummer, die haben dann sogar geschrieben, dass Jesus noch ein zweites Mal verheiratet gewesen war. Fand ich ja ganz spannend, nicht? Also erstmal die Sache mit Maria Magdalena ist ja schon überraschend genug, aber diese Sache mit National Geographic, die schreibt sogar von einer zweiten Ehe. Jetzt könnt ihr mal raten, wer käme dann noch eine Frage? Gute Idee? Ich kann es euch verraten, was sie sagen. Sie sagen nämlich, er war verheiratet mit Lydia, der Pupokrämerin. Nun, einige Bibelleser von euch, die kratzen sich wahrscheinlich innerlich schon am Kopf und die sagen, wie geht denn das? War nicht Jesus schon lange tot? Ja, natürlich war er tot. Aber was hindert das daran? Das war ja alles nur ein Scheintod. Der ist da ja geheim wieder aus dem Grab rausgekommen, ist dann natürlich ausgewandert aus Israel. Und naja, da hat er auch eine neue Lebensabschnittsgefährtin gehabt, nicht? Vor dem Kreuz eine, nach dem Kreuz eine. Und da ja nach dem Kreuz nicht mehr so viele ledige Frauen erwähnt werden im Neuen Testament, sondern Priscilla und Aquila, naja, die sind schon verheiratet, nicht? Und da gibt es halt nicht so viele Frauen. Aber das ist doch eine besondere Frau, Lydia. Erstmal hört sich toll an, ist reich, wegen Purpurkrämerin und so. Erste Gläubige in Europa, das ist doch was, die hat Jesus geheiratet. In der Bibel, wie in der ganzen Kirchengeschichte, wie auch in der nichtchristlichen Literatur, gibt es natürlich gar keinen einzigen Hinweis darauf. Es gibt nicht mal die Gegner zur Zeit Jesu oder der ersten Christen, die so etwas fantasiert haben. Aber heute gibt es Wissenschaftler, die nennen sich zumindest Wissenschaftler, die sagen, ja, es hätte so sein können. Ich habe den ganzen Artikel durchgelesen und habe immer gewartet, dass sie jetzt irgendeine antike Quelle zitieren, in der es drinsteht. Fehlanzeige, gar nichts drin. Sondern sie sagen nur, ja, es hätte ja sein können und man könnte sich ja vorstellen und eventuell. Ja, da kann man mit sowas allem behaupten, nicht? Da könnte ich euch auch sagen, ja, also eventuell regieren schon die Außerirdischen in Nordamerika. Glauben ja einige, nicht? Ich habe mal in einem Zeitschriftenartikel gelesen, dass es in den USA, ich meine, etwa 20 Millionen US-Amerikaner gibt, die meinen, dass die Außerirdischen schon gelandet sind auf der Area 51, da irgendwo in Nevada, und dass die geheime Kontakte mit der amerikanischen Regierung haben und solche Sachen, nicht? Also glauben ja Leute, wobei ich halte das schon für etwas bezweifelswert und so, aber so ähnlich wäre dann diese Behauptung, nicht? Nun, ich will ja nicht über die Außerirdischen sprechen, das wäre ein anderes Thema. Kommen wir zurück zu Maria Magdalena. Was nennt denn Dan Brown in seinem Roman für Argumente? Er hat natürlich keine zeitgenössischen Quellen, habe ich ja erwähnt. Denn im ganzen ersten Jahrhundert, selbst im zweiten Jahrhundert, gibt es diese Idee nicht. Keiner redet von einer Ehe Jesu, sondern alle sagen, er sei ledig gewesen. Aber er gräbt dann tatsächlich noch einige apokryphe Evangelien aus. Und in diesen apokryphen Evangelien gibt es Andeutungen, die er dann auch zitiert. Es wird dabei natürlich nie erwähnt, dass diese apokryphen Evangelien erst Ende des 2. Jahrhunderts, Anfang des 3. abgefasst worden sind. Da gibt es insbesondere drei, auf die er sich stützt. Das ist das Evangelium der Maria Magdalena, das ist die Pistis Sophia und das ist das Philippus-Evangelium. Wie benennt er? Jetzt dürft ihr aber nicht den Eindruck haben, das Evangelium der Maria Magdalena oder des Philippus ist von Philippus oder Maria Magdalena geschrieben. Ich habe euch gerade gesagt, die wurden etwa so um das Jahr 200 herum geschrieben, man weiß nicht, vielleicht auch schon 180. Können die dann von Maria Magdalena geschrieben worden sein? Schwerlich, nicht? Denn wir lesen ja im Psalm 90, dass das Alter von Gott festgesetzt ist, also 80, höchstens 90, aber nicht 180. Das gab es damals auch nicht. Das gab es dann vielleicht vor der Sintflut, aber die lebten ja schon einige Zeit nachher. Das heißt, Maria Magdalena war schon lange tot. Wie hat sie das schreiben können? Naja, das war jetzt auch kein Spiritismus oder so etwas, sondern da sind fromme Christen auf die Idee gekommen und gesagt, wir schreiben mal etwas. Aber wenn da jetzt steht, Franz Müller hat das Evangelium geschrieben, dann sagt man, ja gut, Franz Müller, was wollen wir daran glauben? Also gibt er sich irgendeinen tollen Namen. Das wäre so ungefähr, als wenn ich jetzt ein Buch rausgebe und sage, das sind die Memorien von Martin Luther. Ich meine, ich lebe lockere 500 Jahre später, aber was macht's, nicht? Ich schreibe das einfach. Dann ist das doch viel spannender, als wenn ich schreibe, das sind die Memorien von Michael Kotsch, oder? Das ist ja so ähnlich wie die Tagebücher von Hitler, die da vor ein paar Jahren herausgegeben worden sind. Ist doch viel spannender, als wenn sie Herr Kujau geschrieben hätte, Tagebücher von Kujau. Wer hätte das gelesen? Hätte keinen interessiert. Hätte der Spiegel auch nicht abgedruckt, der Stern auch nicht abgedruckt, nicht? Aber das macht sich besser. Also, die wurden pseudonym herausgegeben, so nennt man das. Das heißt, unter einem anderen Namen. Aber wie gesagt, in diesen apokryphen Evangelien findet Dan Brown tatsächlich zwei Stellen, die nach seiner Meinung eine Ehe Jesu belegen. Ich nenne euch das erste. Auf der ersten Stelle, müsst ihr genau zuhören, da steht ein wirklich erschütternder Bericht. Da steht nämlich drin, und Jesus küsste Maria Magdalena. Ja, das war's. Und jetzt sagt Dan Brown, ganz logisch, das zeigt doch, er war verheiratet. Nun, ich muss aber sagen, mir ist das nicht ganz einsichtig. Nun, erst einmal, wie gesagt, ist viel später geschrieben, aber selbst wenn Jesus Maria Magdalena geküsst haben sollte, was ich gar nicht ausschließen will, was sagt das über eine Ehe aus? Also, zugegebenermaßen, ich habe schon verschiedene Frauen geküsst. Ich habe aber nicht, darf ich euch versprechen, jede geheiratet. Nicht, dass ihr denkt, ich bin der Halodri hier, der jede Frau abküsst. Nein, so auch nicht. So auch nicht. Aber zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, dass ich als kleines Kind meiner Mutter ab und zu einen Kuss gegeben habe. Oder jetzt ab und zu mal meinen Töchtern, nicht? Also das ist ja eher als legitim. Und darüber hinaus, meine Frau kommt aus Frankreich und da küsst man sowieso ein bisschen mehr. Also das war schon so, als ich das erste Mal meinem zukünftigen Schwiegervater vorgestellt worden bin, dann bin ich natürlich nach guter norddeutscher Manier auf ihn zugegangen, habe ihm meine Hand entgegengestreckt, nicht, um ihn zu begrüßen. Und er kam auf mich zu, hat mich umarmt und erstmal so abgeküsst. Ich kann euch aber garantieren, ich habe meinen Schwiegervater nicht geheiratet. Obwohl ja nach der Logik von Dan Brown heißt, aha, küssen gleich Eheschließung. Nicht? Also da muss ich sagen, das ist für mich nicht logisch. Selbst wenn es diesen Kuss gegeben haben sollte. Zumal wir am Ende des 2. Korintherbriefs lesen, da schreibt nämlich Paulus, und grüßt einander mit dem heiligen Kuss der Liebe. Es war nämlich damals in der ersten Gemeinde üblich, dass man sich aufgrund dieser herzlichen Verbundenheit geküsst hat. Und zwar auch Männer und Frauen untereinander, ohne dass es gleich sexualisiert worden ist. Und jetzt ist die Frage, was ist denn dann darin so Schlimmes? Ich würde sagen, gar nichts. Naja, denn Brown, um das Ganze zu verschärfen, fügt dann noch ein, er küsste sie auf den Mund. Das wäre natürlich wirklich hier also ganz fürchterlich gewesen. Nicht? Also ich meine, selbst das, glaube ich, wäre nicht fürchterlich gewesen. Aber das steht im Original gar nicht drin. Da hat denn Brown einfach gefälscht, obwohl er am Anfang schreibt, dass er ganz zuverlässig zitiert, denn im Original steht auf den Mund nicht drin, sondern steht nur, er küsste sie. Also diese erste Stelle halte ich für nicht ganz ausreichend, um eine Ehe Jesu mit Maria Magdalena zu begründen. Was sagt nun die zweite Stelle? Die ist noch brisanter. Da steht nämlich drin, und Maria Magdalena war die Gefährtin Jesu. Und dann führt Dan Brown weiter aus, jeder, der des Aramäischen mächtig ist, weiß, Gefährtin heißt Ehefrau. Das hat mich natürlich herausgefordert, da ich in meinem Studium neben Hebräisch und Griechisch und Latein auch ein bisschen Aramäisch gelernt habe, habe ich gleich mal nachgeblättert. Und wenn wir im Wörterbuch nachschauen, steht da drin, jeder, der des Aramäischen mächtig ist, weiß, Gefährtin heißt erstmal nicht Ehefrau. Da hätte man nachblättern müssen, aber wahrscheinlich hat der Brown ja weder Hebräisch gelernt, noch Aramäisch, noch hat ein Wörterbuch zur Kenntnis genommen, sondern hat das ein bisschen aus den Fingern gesogen, vermute ich eher. Die erste Bedeutung von Gefährte heißt Begleiter einer Reise. Das heißt, du bist unterwegs mit jemandem auf der Reise und das ist dein Gefährte. Zweite Bedeutung ist Mitglied einer religiösen oder politischen Vereinigung. Also so ähnlich wie die SPD-Leute sagen, Genosse. Nicht? So sagt man dann also nicht Genosse, sondern Gefährte, der dabei ist. Und dann ganz am Ende, also in ganz seltenen Fällen, kann es auch unter Umständen Ehepaar bedeuten. Aber wenn wir in der Bibel lesen, was war denn Maria Magdalena? Sie war Reisebegleiterin, Lukas 8, und sie war geistige Gefährtin, denn sie war als gläubige Jüngerin Jesus nachgefolgt. Das heißt, diese der häufigsten Bedeutungen, wie sie im Aramäischen üblich sind, treffen tatsächlich auf Maria Magdalena zu, genauso wie es in dem Evangelium, in diesem apokryphen Evangelium steht, aber von Ehegefährtin steht da nichts. Übrigens hat Dan Brown auch noch ein weiteres Problem. Hätte er nämlich in dem apokryphen Evangelium ein paar Seiten weitergelesen, dann hätte er gelesen, dass da nämlich auch steht, dass Johannes der Jünger Jesu Gefährte Jesu gewesen war. Steht in demselben Evangelium. Und wenn Gefährte gleich Ehepaar bedeutet, hat ja Dan Brown hier ein Problem, nicht? Denn dann würde in demselben Evangelium stehen, er hat nicht nur Maria Magdalena geheiratet, sondern auch noch den Johannes. Also ich meine, er würde wahrscheinlich den Beifall von Organisationen wie Homosexuelle und Kirche bekommen, denn die meinen ja wirklich, dass es da auch homosexuelle Geschichten in der Bibel gäbe. Aber ich glaube, für alles, was wir in der Bibel wissen und über das Judentum der Zeit wissen, wenn schon ein frommer Jude verheiratet sein musste, dann ganz bestimmt nicht mit einem Mann. Nicht? Also das war bei den jüdischen Rabbinern total deutlich und zumindest auch nicht gleichzeitig. Nicht? Also das geht ja auch nicht, Mann und Frau gleichzeitig heiraten, also das ist auch nicht möglich. Und hier merken wir, Dan Browns Argumentationen sind auf einer sehr dünnen Basis. Und als ich noch etwas weiter gesucht habe, einfach so interessenshalber, bin ich darauf gestoßen, dass dieses Evangelium, was der Dan Brown zitiert, gar nicht auf Aramäisch abgefasst worden ist in dem Ursprung, wie sie es haben, sondern dass das ursprüngliche Evangelium auf Koptisch abgefasst worden ist. Und insofern müssen wir sagen, ob Gefährte auf Aramäisch Ehepaar bedeutet oder nicht, spielt dabei nicht mal eine Rolle, weil er hat nicht mal recherchiert, dass dieses Evangelium auf Koptisch geschrieben ist. Allerdings kann ich euch auch beruhigen, auch auf Koptisch heißt Gefährte nicht Ehefrau, Gefährte nicht Ehefrau. Und das sind seine zwei Hauptargumente. Jetzt müssen wir sagen, obwohl wir schon kein gutes Argument für die Ehe Jesu haben, haben wir erst recht keines für eine Ehe mit Maria Magdalena. Das löst sich einfach in Luft auf. Ich möchte noch zwei weitere Argumente von Dan Brown besprechen, die in seinem Buch vorkommen. Und das eine, das ist die Behauptung des sogenannten Matriarchats. Er geht nämlich davon aus, Frauen sind toll und Männer sind blöd. Also etwas vereinfacht gesagt. Er sagt nämlich, dass der Louvre-Direktor, das entwickelt er auch noch, der hätte dem Kult der großen Göttin angehangen. Und Jesus sei eigentlich auch ein Anhänger der großen Göttin gewesen. Der hätte nämlich eine weibliche Gottheit verehrt. Und deshalb hätte er auch als erste Päpstin eine Frau eingesetzt, nämlich Maria Magdalena und nicht den Petrus. Und der Petrus, der sei ganz sauer gewesen und hätte deshalb Maria Magdalena verfolgt und Maria Magdalena sei dann mit Josef von Arimathea nach Südfrankreich geflohen. Dort hätten sie sich niedergelassen, hätten die Kinder großgezogen und die Nachkommen hätten dann eingeheiratet in das merowingische Königtum, seien damit auch gleichzeitig nicht nur Nachkommen Jesu, sondern Anwärter auf den französischen Königsthron. Die seien natürlich wieder unterdrückt worden. Das Geheimnis sei durch den Orden der Templer wiederentdeckt worden. Die mussten natürlich von der Kirche auch verfolgt werden. Und dann gab es den Orden der Prieuré de Sion, die auch dieses Geheimnis gehabt haben und so weiter bis heute. Übrigens im Roman soll dann jene Sophie auch eine Nachkommen Jesu sein. Also eine Ur-Ur-Urenkelin sozusagen. Darüber hinaus zitiert er dann auch, dass es eine Sage gäbe, die gibt es auch, dass ein Ort in Südfrankreich für sich in Anspruch nimmt, dass Maria Magdalena dort beerdigt sei. Diese Sage gibt es. Ich würde allerdings auf die Wahrheitsgehalt dieser Sage nicht wetten wollen, denn diese Sage ist im Mittelalter entstanden, wie wir heute wissen, und im Mittelalter gibt es zahlreiche Sagen, wo wir uns nicht unbedingt darauf verlassen sollten. Eine solche Sage berichtet unter anderem über Jakobus, den Jünger Jesu. Und zwar, nachdem er in Jerusalem gestorben sei, dann sei eben sein Leichnam auf irgendeine wunderbare Art und Weise auf ein Floß gekommen. Dieses Floß sei dann ins Mittelmeer geschwommen, obwohl es gar keinen Fluss gibt von Jerusalem, der ins Mittelmeer fließt, aber immerhin, das sei nun so gewesen. Und dann sei er durch das ganze Mittelmeer geschwommen und sei dann durch die Meerenge von Gibraltar geschwommen, an der spanischen Küste aufwärts, ein Flusslauf aufwärts, sei dann ans Ufer gesprungen und die Leute, die ihn gesehen haben, haben sofort erkannt, das ist Jakobus. Und haben deshalb eine Kirche gebaut und diese Kirche ist der zweitwichtigste Wallfahrtsort der katholischen Kirche bis heute. Das ist nämlich Santiago de Compostela. Und diese, zugegebenermaßen, diese Sage hat für mich relativ wenig Glaubwürdigkeit, ist historisch auch nicht bezeugt, taucht erst im Mittelalter auf und so ähnlich ist diese Sage mit Maria Magdalena sei in Südfrankreich gewesen. Nicht? Also das ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber wie gesagt, Frauen sind super, Männer sind blöd. Das erwähnt dann Sir Teabing auch, der schreibt nämlich dann darin, dass die Männer doch verantwortlich seien für alles Böse in der Welt. Denn die sind ja schließlich diejenigen, die die Kriege führen, nicht? Und diejenigen sind diejenigen, die für die Umweltverschmutzung zuständig sind. Denn schließlich haben die Menschen doch all diese Dreckschleudern erfunden, oder? Autos, Waschmaschinen, Spülmaschinen, die alles hier kaputt machen. Deshalb Frauen vor, die große Göttin, die muss verehrt werden. So der Wahlspruch. Und da sagt er, das hätte Jesus natürlich auch getan. Er sagt auch, dass die ursprüngliche Religion aller Menschen sei, die große Göttin zu verehren. Und so fordert er eben dann eine Feminisierung des Christentums. Und dass Jesus eine große Göttin angebetet habe, daraus sehen wir in der Bibel nun nichts. Wir sehen auch weder bei Zeitgenossen etwas, in der ganzen Zeit Jesu gab es nicht den Kult der großen Göttin, an den alle geglaubt hätten. In der Bibel lesen wir sehr wohl, dass die Frauen bei ihm einen besonderen Wert bekommen haben. Wir lesen ja später bei Paulus, bei Gott in der Gemeinde gibt es nicht Mann noch Frau, sondern sind alle eins vor Gott. Das ja. Wir lesen, dass Jesus im Gegensatz zu den Pharisäern seiner Zeit weibliche Anhänger mit aufgenommen hat in seine Nachfolgerschaft. Es gab im Gegensatz dazu damals den Orden der wundgeschlagenen Pharisäer. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt. Das war so, die haben sich ausgezeichnet dadurch, dass sie nie mit Frauen in Kontakt gekommen sind, deshalb besonders rein waren. Und sobald sie nur einen Rock um die Ecke haben flattern sehen, haben sie die Augen geschlossen und sind weitergelaufen. Und deshalb könnt ihr euch vorstellen, warum sie die Wundgeschlagenen waren. Das heißt natürlich, die sind dann blind erstmal gegen die nächste Mauer gelaufen oder lagen dann plötzlich auf der Erde. Aber sie waren so heilig, dass sie ihre Augen nie verschmutzt haben mit einem Ansehen einer Frau. Ne? So war ihre Auffassung. Und so war Jesus natürlich nicht. Sondern Jesus hat die Frauen geachtet, gerade im Lukas-Evangelium, vielfach. Da ist die Witwe von Nain zum Beispiel. Da ist die Frau, die ihren Blutfluss hat, die ihn anfasst. Da sind die Frauen, die ihm nachfolgen und so weiter und so weiter. Viele, viele Frauen, die mit Jesus zu tun haben, das ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass er eine große Göttin angebetet hätte. Das ist ziemlich absurd. Nun, was nennt denn Brown dabei auch? Es gibt dann solche Hinweise wie, ja, ganz in grauer Vorzeit, da hat man doch Götterfiguren gefunden. So sehr beleibte Frauenfiguren aus der Steinzeit. Und das seien doch weibliche Göttinnen, die würden darauf hinweisen, dass man damals weibliche Gottheiten angebetet hat. Nun, jetzt würde ich die leichte Frage dabei stellen, woher wissen wir überhaupt, dass das Göttinnen gewesen waren? Denn es liegt ja kein Beipackzettel dabei, wo gesagt wird, also das hier sind die steinzeitliche Göttin XY, die haben wir angebetet. Da hat man ja einfach nur die Figuren gefunden. Und die sagen ja erstmal gar nichts. Denn, wie gesagt, das könnten doch alle möglichen Sachen sein. Stellt euch mal vor, in 2000 Jahren gräbt jemand unsere Müllkippen um. Und was findet er da? Massenhaft an Barbiepuppen. Und dann sagt er, logischerweise, die haben damals den großen Kult der Barbiepuppe gehabt. Die haben eine große Göttin angebetet. Die war zwar nicht ganz so beleibt, sondern eher etwas schlank, aber andere Zeiten, andere Sitten, nicht? Das wäre doch genauso ein Trugschluss. Wer weiß, ob das nicht eine steinzeitliche Barbiepuppe gewesen ist, die man da ausgegraben hat? Und woher kann man schließen, wenn man eine weibliche Figur hat, dass man nicht auch männliche Gottheiten hatte? Das ist also reine Spekulation. Diese Spekulation gibt es von Bachhofen, das war der Erste, der Ende des 19. Jahrhunderts das entwickelt hat. Heute wird es in erster Linie von Feministinnen vertreten, die natürlich überall die Herrschaft der Frauen entdecken wollen oder sie durchsetzen wollen. Nun, wie gesagt, wenn wir jetzt mal in die realen Religionen eintauchen, also in die, von denen wir wissen, die ältesten Religionen, von denen wir historisch wissen, sind die, neben dem Judentum natürlich, sind die in Indien, sind die in China, sind die in Ägypten, in Griechenland, die gehen schon mehrere tausend Jahre zurück, aber umso egal, wie weit wir zurückgehen, die frühesten schriftlichen Aufzeichnungen zeigen uns immer, gab es da Vater, Mutter, Kind. Warum? Ja, weil die Menschen, wo sie sich ein Gottesbild machen, machen sie sich das Gottesbild von dem, was sie auf der Erde sehen. Und da sehen sie Vater, Mutter, Kind. Da gibt es ja nicht nur Frauen. Und dann projizieren sie dieses Bild in den Himmel hinein. Und dann ist da plötzlich Vater, Mutter, Kind. Und dann gibt es so alle möglichen Rangeleien. Ihr kennt das ja wahrscheinlich von Zeus, der ist verliebt in die und dann bricht er mal die Ehe und dann schlafen sie mal. Ein drunter und drüber, wie halt auf der Erde auch. Und da merken wir, das ist typisch menschlich und das war schon vor Urzeiten so. Außer natürlich, dass bei der Schöpfung der eine Gott angebetet worden ist, als man den verdrängt hat, kamen die allen anderen Göttern. Aber dass es eine Zeit gab, in der man nur die größte Göttin verehrt hätte, da haben wir keinen Hinweis drauf. Nun, vielleicht sind mir einige Frauen auch böse, wenn ich jetzt sage, und mir hoffentlich damit nicht die Sympathien verscherze, wenn ich sage, dass Frauen auch nicht, wie Dan Brown behauptet, immer nur friedlich und nett sind und lieb, nicht? Also, ich rede jetzt nicht aus eigener Erfahrung mit meiner Frau, nicht, dass ihr das falsch versteht, aber ich habe durchaus Frauen kennengelernt, die sich ziemlich radikal durchsetzen können, die auch mal aggressiv werden können, nicht? Und wenn ich jetzt mal nur Personen nenne, die wir, mit denen wir alle nicht selbst zu tun haben, damit ich ja nicht persönlich werde oder so, nenne ich mal Leute wie zum Beispiel eine Maggie Thatcher. Die galt so als eiserne Kanzlerin, nicht? Ihr Nachfolger, der John Major, der galt als Schlaffi dagegen, obwohl er ein Mann war. Oder denkt an Leute wie Katharina die Große, die hat ihre Liebhaber ausgewechselt, wie sie wollte und ließ sie nachher über die Klinge springen. Die war härter als die meisten Männer ihrer Zeit. Und ich könnte euch zahlreiche andere Frauen der Geschichte und der Gegenwart nennen, wo man sagen muss, nein, Frauen sind nicht per se die friedliebenden, harmonischen, lieben, netten ausschließlich. Nun, ihr müsst jetzt auch nicht in mich hineininterpretieren, dass ich ein Frauenfeind bin und sage, oh, die Frauen sind alle so böse. Nein, in der Bibel sind einfach die Frauen und die Männer sind beide sündig und beide machen auch mal was Schlechtes und beide haben mal Aggression und beide ärgern sich mal. Nur diese Idee, Frauen sind besser, ist natürlich absurd. Nun, und Dan Brown argumentiert dann ja immer wieder auch noch mit Leonardo da Vinci, das hatte ich jetzt fast vergessen. So sagt er nämlich zum Beispiel auch, ein Beweis für die Ehe mit der Maria Magdalena sei das Gemälde des letzten Abendmahls, nicht? Da, wo neben Jesus Maria Magdalena sitzen würde. Erstmal, wenn Leonardo da Vinci wirklich Maria Magdalena malen wollte, was für eine historische Aussagekraft hat denn dieses Gemälde von Leonardo da Vinci über eine Ehe Jesu? Was meint ihr? Hm? Null. Warum? 1400 Jahre später. Das heißt, wenn jemand 1400 Jahre später eine neue Idee aufbringt, die vorher in der Geschichte nirgends belegt ist, ja, müssen wir sagen, ja, selbst wenn er wirklich Maria Magdalena malen wollte, was ich sehr bezweifle, dann hat das die Aussagekraft null. Dann kann er sagen, fromme Fantasie ist schön, das hat genauso viel Aussagekraft, als wenn heute Dan Brown sagt, er ist verheiratet, nämlich gar keine. Das wäre ja ungefähr so, als wenn ich euch jetzt sage, Karl der Große aß gerne Bananen. Ja, das könnte ja rein theoretisch sein, nicht? Wir finden zwar keine einzige Quelle, dass er gerne Bananen gegessen hat, aber jetzt, und das nur 1200 Jahre später, nicht mal 1400 Jahre später, denn er lebt ja um 800, sage ich einfach, er mochte gerne Bananen. Ja, dann hat das natürlich die Aussagekraft null. Kann man sagen, fromme Fantasie, gute Idee, aber das sagt nichts aus. Also da muss man sagen, das ist ja nicht stichhaltig, nicht? Also soweit noch als Nachtrag für den Leonardo da Vinci. Darüber hinaus hat Leonardo da Vinci nirgends behauptet, dass er Maria Magdalena gemalt hätte. Und der Dan Brown sagt auch nur, ja, wenn man die anschaut, dann sieht man sofort, das hat lange Haare, hat der Mann, der neben Jesus und kein Bart. Und deshalb deutlich, das muss eine Frau sein. Ich kann euch garantieren, ich bin heute auch ohne Bart da. Ich bin deshalb keine Frau, nicht? Also ihr müsst nicht lange rätseln. Zugegebenermaßen, mir fehlen die langen Haare, die wachsen bei mir halt nicht mehr. Aber in der Renaissance, nämlich da, wo Leonardo da Vinci lebte, da gab es durchaus zahlreiche Künstler, die bartlos waren und langhaarig waren, weil das war damals in Mode. Und wenn ihr mal in die deutsche Geschichte zurückschaut, so Hippie-Generation, dann gibt es auch einige Männer, die hatten schulterlange Haare und waren trotzdem keine Frauen. Nicht? Also das ist ein bisschen eine komische Argumentation. Und wenn ihr auf das Bild schaut, dann sind nämlich auch noch andere Personen ohne Bart und mit langen Haaren. Also müsste da nicht nur eine Maria Magdalena sein, da müssten unter den Nachfolgern Jesu noch zahlreiche Frauen sein. Also da merken wir auch schon ganz absurd. Nicht? Also insofern sind da viele reine blöde Spekulation. Also wie gesagt, Maria Magdalena, jetzt waren wir bei den Frauen, die da Göttinnen sind. Ich habe dann übrigens ja unter anderem auch an der Universität Vergleichende Religionswissenschaft studiert und da habe ich mal nachgeblättert, so wie ist das denn mit den Göttinnen der Vergangenheit? Waren die denn alle lieb und nett? Also nicht nur Maggie Thatcher oder andere, sondern in der Vergangenheit. Und da gibt es so ganz nette Personen, wie zum Beispiel die Athene. Die wird meistens dargestellt mit Schild und Helm auf, weil sie nämlich unter anderem Göttin des Krieges gewesen war. Oder Artemis, von der wird berichtet, dass sie mit einer wilden Meute des Nachts umhergezogen ist, um schwangere Frauen und kleine Kinder zu verfolgen. Und auch nicht gerade so eine friedliche Beschäftigung für eine Frau, oder? Oder dann haben wir zum Beispiel die Amaterasu, höchste Göttin in Japan. Und von der wird berichtet, dass sie erstmal den ganzen männlichen Götterhimmel ausgelöscht hat, um sich dann an die Spitze zu stellen. Auch nicht friedlich. Oder was haltet ihr zum Beispiel von Kali? Die wird meistens dargestellt mit bluttriefendem Mund und einer Kette von Totenköpfen um den Hals. Auch nicht friedlich, oder? Und das sind eine der ältesten Religionen, von denen wir wissen. Und da sagt Dan Brown, das ist alles super toll und friedliche Weiblichkeit und dann würde es uns alle besser gehen und Jesus hätte die große Göttin angebetet. Müssen wir natürlich sagen, das ist ziemlicher Quatsch. Kommen wir vielleicht zu einem letzten interessanten Punkt, der uns als Christen in besonderer Weise herausfordert. Dan Brown behauptet nämlich auch in seinem Buch und zahlreiche Sachbuchautoren haben das aufgenommen und vertreten heute die Überzeugung, dass die Bibel, wie wir sie haben, gefälscht ist. Er schreibt nämlich, dass Konstantin der Große, der im Jahr 312 die Macht an sich gerissen hat, dass der alle Bibeln, alle geheimen Schriften und Evangelien unterdrückt hätte, wo die Wahrheit drin stünde, sodass heute nur die ausgefilterten Evangelien, die ihm passten, überliefert worden sind. So die Argumentation. Er führt das Ganze auch noch aus, dass eben den, dass der Konstantin der Große, dass der unter anderem auch die Theologie verfälscht hätte. Dan Brown beschreibt dann, dass er erst, also dass die Evangelien, die vor Jesus waren, da sei Jesus Mensch gewesen, deshalb auch verheiratet, mit Kindern, all so etwas. Und erst Konstantin der Große hätte Jesus zu Gott gemacht. Und das sei im Konzil von Nicea 325 gewesen. Und er schreibt dann noch, die Abstimmung sei ganz knapp ausgegangen, nur auf den Druck von dem Kaiser. Nun, als Kirchengeschichtler bin ich dem natürlich gleich nachgegangen und habe dann gesehen, ganz so knapp war die Abstimmung nicht. Die Abstimmung war nämlich 116 zu 2. 116 dafür, 2 dagegen. Also, wenn solch eine Abstimmung irgendwo im Bundestag stattfindet oder in der Gemeinde, redet man fast von Einstimmigkeit, nicht? Aber bei Dan Brown ist das eine knappe Abstimmung. Darüber hinaus ging es nicht mal um die Gottheit Jesu, sondern es ging nur darum, wie ist das Verhältnis zwischen menschlichen und göttlichen Eigenschaften. Dass Jesus Gott war, das wurde in der Kirchengeschichte nie bezweifelt. Das ist nicht erst durch Konstantin der Große herausgekommen. Selbst in den sogenannten unterdrückten geheimen Evangelien, die Dan Brown so häufig zitiert, wird das nicht behauptet. Denn diese unterdrückten geheimen Evangelien, die behaupten nämlich gerade das Gegenteil von dem, was Dan Brown behauptet. Da steht nämlich drin, Jesus sei kein normaler Mensch gewesen, sondern er sei nur Gott und hätte nur ein Scheinleib.